So, jetzt heute, Palmsonntag. Ja. Palmsonntag, ich habe die Palme schon mal rausgestellt. Keine Angst. Habt ihr schon mal die Bilder gesehen von Israel, wo auf den Palmen Schnee liegt? Ja. Also die halten auch ein paar Grad Minus aus, die Palmen. Das ist kein Problem. Und Schnee darf auch drauf liegen, das funktioniert trotzdem. Bejubelt habe ich die Überschrift genannt, der Predigt heute. Und es wird ja viel bejubelt in dieser Welt. Viel bejubelt, das was gerade in ist, was man braucht, wovon man Fan ist. Euphorie, hohe Begeisterung für etwas, was einem gefällt, wo man sich auch vielleicht verbunden fühlt damit, wo man große Hoffnung auch hineinsetzt, bejubelt. Aber vieles, was zunächst bejubelt wird, wenn es dann doch enttäuscht, wenn es dann doch nicht so kommt, wie man erhofft hatte, wenn die Vorstellungen nicht erfüllt werden, dann ist es auch schnell wieder umstritten und vergessen und wird fallen gelassen. In vielen Bereichen unseres Lebens ist das so, man wendet sich ab, worüber man zunächst begeistert war, frustriert vielleicht sogar, enttäuscht. Und dieser Bericht, Palmsonntag, er wird uns ja in allen vier Evangelien fast authentisch berichtet. Johannes fasst sich am kürzesten mit seinem Bericht und den habe ich natürlich ausgewählt für euch. Und so lese ich aus dem Johannesevangelium Kapitel 12 ab Vers 12. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien Hosanna. Gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Soweit der Text. Und in dieser Zeit, die letzte Woche des irdischen Lebens Jesu ist angebrochen. Er steht kurz vor seinem irdischen Tod und möchte es nochmal dem Volk zeigen, deutlich machen, öffentlich, dass er der Gesandte Gottes ist, der gesandte Messias. Und auch durch sein Handeln die alten Prophetien nochmal in Erinnerung rufen. Am sechsten Tag vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien in die Nähe von Jerusalem beim Ölberg. Und hier, das ist dieser Ort, wo vor kurzem er Lazarus aus dem Toten auserweckt hat, wo auch Maria und Martha wohnt, wo er wahrscheinlich immer übernachtet hat, wenn er in Jerusalem gewesen ist. Dort verbringt er eine Zeit, macht er einen Zwischenstopp. Und es verbreitet sich sehr schnell, dass Jesus in der Nähe ist, unter dem Volk. Menschen liefen herbei, wollten Jesus sehen, aber nicht nur allein Jesus, sondern auch diesen Lazarus, von dem sie gehört haben, dass er vom Tode auferweckt wurde, dass Jesus ihn aus dem Grab herausgerufen hat. Und jeder, der das gesehen hat, der das damals mitbekommen hatte, hat ja davon erzählt, lesen wir dann im Vers 17. Und diese gaben Zeugnis davon, von dem, was Jesus getan hat, dass Jesus Lazarus vom Tode auferweckt hat. Und dieses Wunder, dieses Ereignis hat natürlich auch Anstoß hervorgerufen. Für die geistlichen Leiter der damaligen Zeit, die hohen Priester, die religiösen Führer, denen hat es überhaupt nicht gefallen. Für sie war das ein Anstoß und so machten sie sich Gedanken, wie sie denn diesen Lazarus beseitigen könnten. Weil dadurch, so lesen wir es in der Bibel, viele durch Lazarus an Jesus glaubten. Und so wollten sie diesen Lazarus beseitigen. Stellt euch vor, zu diesem Zeitpunkt, keiner der Jünger war irgendwie in Gefahr gewesen, der Jünger Jesu. Nur dieser Lazarus, der vom Tode auferstanden ist, den wollten sie da aus dem Weg räumen. Warum eigentlich? Könnt ihr euch das vorstellen? Er war ein lebendiger Beweis für die Macht und Autorität Jesu. Ein Zeichen, dass er wirklich der Messias ist. Kein anderer wäre dazu in der Lage gewesen. Und dieser Lazarus war sozusagen ein wandelndes Zeugnis. Er brauchte gar nicht predigen. Ja. Einfach nur durch sein Dasein, durch sein Auftreten. Stellt euch mal vor, diese geistlichen Führer gaben sich sehr viele Mühe in der Zeit, zu sagen, dem Volk klarzumachen, Jesus hat nicht die Autorität, Jesus ist nicht der von Gott gesandte Messias. Und dann läuft Lazarus ganz lächelnd vorbei und winkt. Ja, das muss ihn doch gestunken haben, oder? So ein Zeugnis, der schon im Grab gewesen ist, ist auferweckt worden. Was für ein Zeugnis, aber was auch für ein Ärgernis für die geistlichen Führer. Und so schmiedeten sie Pläne. Sie schmiedeten Pläne, nicht nur um Jesus umzubringen, sondern auch diesen Lazarus. Aber das Ziel von unserem Herrn Jesus war nicht Bethanien, sondern er wollte nach Jerusalem. Das war sein Ziel gewesen und das kann man sich richtig schön vorstellen. Vom Ölberg aus hat man eine wunderbare Sicht schon auf Jerusalem. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da gewesen ist. Einen wunderbaren Blick auf die ca. 65 Meter tiefer liegende Stadt. Das Kidrontal ist noch dazwischen, was durchquert werden muss. Und ungefähr so eine halbe Stunde Fußweg ist das von da oben nach unten. Aber es war ein besonderer Blick auf Jerusalem zu dieser Zeit. Wir kennen ja heute nur diese Bilder von dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee, die mit der goldenen Kuppel. Aber damals der Tempel, er soll mit goldenen Platten belegt sein ringsrum und die müssen in dem aufgehenden Sonne so geblendet haben, dass sie hier richtig gestrahlt haben, der Tempel wie die Sonne. Also das muss ein fantastischer Anblick gewesen sein, wenn man vom Ölberg aus auf Jerusalem geschaut hat. Und das berichtet uns Josephus, so ein Zeuge des ersten Jahrhunderts. Er berichtet uns davon, wenn die Sonne aufging, dann blendete der Tempel wie Sonnenstrahlen selbst, schreibt er. Und diese Geschichte, ich denke, ihr kennt sie alle. Johannes, da heißt es ganz einfach, Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wenn wir die anderen Evangelien schon mal gelesen haben und diese Geschichte da hören, da wird das Ganze näher beschrieben, wenn es dann dazu gekommen ist, zu diesem Esel. Jesus hat zwei seiner Jünger ausgesandt, sie sollten in ein Dorf gehen, da finden sie einen Esel, einen jungen Esel angebunden und der Besitzer ist natürlich auch bereit, den Esel herzugeben. Und all diese Dinge, was werden sich die Jünger gedacht haben bei diesem Auftrag? Ja. Jetzt verlangt Jesus nach einem Esel. Den ganzen Weg, die ganze Strecke, die ganze Zeit, die ganzen Jahre sind wir zu Fuß unterwegs gewesen. Vielleicht mal im Boot von einem Ufer zum anderen, aber sonst immer zum Fuß. Von der Jordanebene, die über 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, bis 670 Meter über dem Meeresspiegel Jerusalem, 1000 Meter Höhenunterschied. Und Jesus läuft das alles. Und jetzt auf einmal auf die letzten paar Meter will Jesus einen Esel. Was soll man davon halten? Ja. Wieso? Könnte man sich fragen. An das, was vor vielen hundert Jahren der Prophet Zacharia vorhergesagt hat, hat in dem Moment wahrscheinlich niemand gedacht. Ja. Erst als Jesus dann verherrlicht wurde, so heißt es im Vers 16, erinnerten sie sich daran. Jedenfalls, ein Esel musste her, und nicht irgendein Esel, sondern ein unbenutztes Tier, welches auch ein Zeichen dafür war, dass man es für heilige Zwecke verwenden durfte. Und wenn ich mir das so vorstelle, dann überlege ich mir schon, was werden die Jünger da so gedacht haben, was wird ihnen so durch den Kopf gegangen sein. Aber Jesus ging es nicht um Bequemlichkeit in diesem Moment. Überhaupt nicht. Ja. Ging es nicht um Bequemlichkeit, ging es auch nicht um irgendwelches Machtgehabe. Ich bin derjenige, der da einreitet. Wie gesagt, in den anderen Evangelien erfahren wir, die Jünger zogen los und fanden alles so, wie es Jesus auch beschrieben hatte. Den Esel, den Fohlen angebunden und oder die Eselin angebunden und das Fohlen daneben. Alles war so vorbereitet. Gott gibt einen Auftrag und es geschieht genauso. Und ich habe mir überlegt, es ist auch so, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, mag er auch noch so verrückt klingen, ja, so chaotisch sein, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann sorgt er auch dafür, dass die Dinge, die Umstände dementsprechend sind, so eintreten. Und wichtig ist nur, dass wir uns im Klaren sein, ist es wirklich ein Auftrag Gottes, dem wir nachgehen. Ihr Lieben, hier geschieht keine Aneinanderreihung von irgendwelchen Zufällen. Auch keine vorherige Absprachen, ja, das wird ja alles so oftmals vermutet. Nein, das zeigt einfach die Macht und die Möglichkeit unseres Gottes, die Einflussnahme unseres Gottes auch in solche Situationen, in so ein Geschehen. Klar hätte Jesus auch einfacher zu einem Reittier kommen können. Kein Problem. Aber er wollte, so denke ich, seine Jünger nochmal ermutigen, zeigen, ich habe wirklich alles unter Kontrolle. Ja, ich habe wirklich alles unter Kontrolle. Ich kann Dinge regeln. Und auch dann noch, wenn sich das Blatt wendet, wenn die Situation in kürzester Zeit ganz anders aussieht. Glaubt daran, ich habe trotzdem alles unter Kontrolle. Und Gott leitet hier wunderbar, eine schöne Führung Gottes, die wir hier sehen. Und auch wir, wenn wir Anweisungen Gottes Folge leisten, wenn sie auch erstmal ein bisschen verstörend sein mag für unsere Gedanken, aber wenn wir dem Folge leisten, können wir Gott ganz vertrauen, unser Glaube, wenn wir es wagen, unser Glaube bleibt dann nicht nur Theorie, sondern wird sichtbar. Jedenfalls so, ein Esel war notwendig, denn es sollten sich diese Worte des Propheten Saraja erfüllen, der geschrieben hat, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. So lesen wir es, Saraja Kapitel 9, Vers 9. Unser Herr Jesus erteilt ja so einiges mit dieser Begründung, damit die Schrift erfüllt wird. Stimmt's? Haben wir so einige Dinge drin, die Jesus mit dieser Begründung getan hat? Und das, was hier Jesus tat, sollte die Menschen an diese Verheißung erinnern. Sie warteten auf einen König. Sie warteten auf einen König, der siegreich kommt und ihre Lage ändert. Und durch die Art und Weise, wie Jesus einzieht in Jerusalem, knüpft er daran an, an diese Verheißung, die der Prophet Saraja gebracht hat. Aus diesem Grund hat er den unbekannten Besitzer des Esels willig gemacht, ihn zur Verfügung zu stellen. Darum musste der Esel genau zu dieser Zeit an diesem Ort angebunden sein. Und bis in jede Kleinigkeit hinein, bis in jede Kleinigkeit hinein, wunderbare Führung Gottes, welche Jahrhunderte zuvor schon vorausgesagt wurde. Johannes berichtet dann von einer großen Menschenmenge, die mit Palmenzweigen Jesus entgegenzog. Und diese wurden dann vor ihm auf den Weg gelegt. Zweige, sie gehörten im Judentum symbolisch zu dem Laubhüttenfest und wiesen auf die Gegenwart Gottes hin, auf dessen Ewigkeit. Während das Volk in vergänglichen Hütten wohnt, haben wir jetzt mit einem ewigen Gott zu tun. Diese Palmenzweige ein Zeichen für Gott kommt selbst zu uns. Er kommt in unsere Mitte, er möchte in unserer Mitte unter uns, unter seinem Volk wohnen. Und dann geschieht das, was der Prophet Saraja schon angekündigt hat oder durch eine Aufforderung sogar ausgesprochen hat. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Und so geschah es an diesem Tag. Bei seinem Einzug nach Jerusalem, die ganze Volksmenge, die mit Jesus mitzog, sie rief, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Oder wie es dann bei Matthäus heißt, Hosanna, dem Sohne Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und auch die Jünger selbst stimmten in diesen Jubelgesang mit ein, berichtet uns Markus. Zuvor hatte ja Jesus oftmals seinen Jüngern aufgetragen, nicht so viel zu erzählen, dass er der Messias ist. Erstmal die Klappe zu halten. Ja? Und hier aber jetzt muss es raus, unmissverständlich. Man könnte meinen, jetzt ist so dieser letzte Versuch, vor seinem Kreuzestod nochmal dem Volk deutlich zu machen, ich bin der von Gott gesandte Retter. Und dieses Hosanna, was die Menschenmenge ruft, es war zunächst ein Hilferuf zu Gott. Hilfe oder Rette, eher so übersetzt. Aber dieser Ruf, dieser hat sich in der Liturgie der Synagoge mit der Zeit gewandelt. Es wurde zu einem Ruf des Heils, Heilsruf zu Gott, Bitte um Hilfe, weil dieses Bewusstsein bei ihnen da war, die Bitte um Hilfe, hat auch mit der Gewissheit des Empfangens von Hilfe etwas zu tun, war damit verbunden. Ein Jubelruf zur Begrüßung des göttlichen Retters. Und das Volk, es verband mit diesem Jubelruf, mit diesem Willkommen des Retters in erster Linie: Rette uns von der römischen Besatzungsmacht. Das war zunächst mal ihr Anliegen gewesen. Das war ihre größte Hoffnung, die sie hatten. Doch es kommt alles anders als vorgestellt. Jesus kommt. Er kommt zur Versöhnung. Er kommt zum Frieden mit Gott, gewaltlos, sanftmütig, dienend. Jesus wollte keine staatliche politische Regierung stürzen oder verändern. Er will regieren zunächst in den Herzen von Menschen. Er will regieren auch in unserem Herz, in deinem Herz. Regieren, so dass er das Sagen hat. Und mit diesem bescheidenen Einzug nach Jerusalem auf einem Esel zeigt Jesus auch unter anderem: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jeder weltliche Herrscher wäre auf eine andere Art und Weise da eingezogen. Und Jerusalem hat schon viele Herrscher erlebt, einzuziehen. Die sind ganz anders gekommen, mit Gewalt und Zerstörung. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, macht Jesus deutlich. Ja, nicht mit Macht und nicht mit Gewalt zu herrschen. Und doch, das Volk begrüßte ihn wie einen Herrscher, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Eine Ankündigung des Messias, der Kommende im Namen des Herrn, das meint ganz klar Messias. Und wie gesagt, Johannes spricht von einer großen Volksmenge. Viele Menschen waren da zu dieser Zeit, dem Passafest in Jerusalem, versammelt. Waren Pilger auch gekommen aus anderen Regionen. Und ich habe mich gefragt, was bringt sie dazu, in so einen Lobpreis mit hineinzustimmen? War es etwas, was sie wahrgenommen haben in dieser Zeit, wie Jesus vielleicht eingezogen ist nach Jerusalem, diese Art und Weise, die sie an die Prophetie erinnert wurden? War es vielleicht auch die Wunder und Zeichen, die sie erlebt haben oder die ihnen berichtet wurden? Oder hatten die Menschen, die damals das riefen, vielleicht auch etwas erkannt, etwas verstanden, schon etwas begriffen? Was würde dich dazu bringen, zu jubeln? Jesus zu jubeln, zuzujubeln. Was würde dich dazu bringen? Johannes berichtet, dass selbst die Jünger nicht wirklich verstanden, was da abging zu diesem Zeitpunkt, was das alles zu bedeuten hatte. Klar, der Jubel deutete auf den Messias hin, aber ob sie es wirklich verstanden hatten, welchen Weg der Messias gehen muss. Die Propheten Israels, sie haben ja so einiges über den Messias angekündigt. Ganz viele Prophetien, viele Details wurden prophetisch vorhergesagt. Gerade der Ort seiner Geburt wurde viele Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde schon mitgeteilt, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Auch von seinem Dienst wurden viele Details schon vorhergesagt, klar und präzise. Auch, dass er für 30 Silberlinge verraten wurde. Das alles, dass er gemeinsam mit Verbrechern hingerichtet wird und auch unter anderem, dass er auf einem Eselsfüllen reiten würde. All diese Prophetien, sie sprechen über den Messias, und man könnte diese Prophetien, die wir in der Bibel finden, eigentlich so in zwei Gruppen einteilen. Zwei Gruppen oder zwei Arten, zwei verschiedene Arten von Prophetien. Zum einen die Verheißungen eines königlichen Messias, eines herrschenden Messias, einer Prophezeiung, die viele Hinweise auf einen König, einen Herrscher, der kommen würde. Und das mochten die Leute, das wollten sie. Ja? Das haben sie sich erhofft. Damit haben sie sich beschäftigt, das haben sie gelesen, darüber wussten sie Bescheid, haben sich informiert darüber. Aber dann gab es auch noch eine zweite Art von Prophetien in der Bibel, die Verheißung eines leidenden Messias. Und das ist ganz erstaunlich, unglaublich eigentlich. Darüber wussten selbst die Schriftgelehrten relativ wenig. Das wurde irgendwie verdrängt oder da wussten sie nur ganz beschränkt Bescheid. Das wollten sie nicht sehen, nicht erkennen, das gefiel ihnen nicht. Und ich habe mir so gedacht, könnte auch uns das passieren, dass wir so die Bibel lesen. Das und das gefällt mir, das passt zu meiner Theologie, das passt zu meinen Ansichten, das nehme ich mir und etwas anderes, das lasse ich eher beiseite. Weißt du, dass du die Bibel lesen kannst und dir Dinge herauspicken kannst und dir dann ein Bild von Gott machen kannst, aber es entspricht nicht dem ganzheitlichen Bild von Gott. Dieser Einzug hier in Jerusalem, der so eine eindeutige Proklamation war, Jesus ist der Messias, der löste etwas aus. Der löste etwas aus, zunächst nicht bei den Römern, das ist ja verwunderlich, sonst waren sie da eigentlich ziemlich schnell, die Römer haben einen kurzen Prozess gemacht mit solchen, die behauptet haben, sie sind die Retter oder der Herrscher, die neuen Herrscher. Wir wenden das Blatt, und da gab es auch einige zur Zeit Jesu, ja, die mit dieser Behauptung kamen. Aber die hielten sich in dem Moment noch zurück. Die ganze Stadt Jerusalem, sie kam in Bewegung, berichtet uns Matthäus. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Wer ist dieser? Das war die große Frage. Nicht nur damals, auch heute. Auch heute muss jeder für sich diese Frage beantworten. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Dieser triumphale Einzug in Jerusalem weist aber noch weit über dieses Kreuz hinaus. Er weist auf ein Ereignis hin, wenn Jesus einmal wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Und das, dann wird das geschehen, was die Menschen sich damals schon erhofft und gewünscht haben. Umfassender Frieden auf Erden, auch für sein Volk, für das Volk Israel. Und alle im Volk werden ihn erkennen, den die sie durchstochen haben. Ja. Und dann nehmen an diesem Jubel nicht nur viele Menschen teil, sondern auch der Himmel. Die Engel werden jubeln im Himmel. Jesus wird gepriesen als der König, der Könige, der Herr, der Herren. Gottes Verheißungen werden erfüllt. Glaubst du das? Gottes Verheißungen, gerade Palmsonntag, so viele Dinge, die sich da erfüllen, was Jahrhunderte davor vorhergesagt hatten. Und auch alle anderen Verheißungen Gottes werden erfüllt. Und dann, man kann sich ja kaum vorstellen, jubeln sogar die Frankenwälder. Ja. Sagst, nee, ich nicht, niemals. Passiere, was wolle. Ja. Dieses Ereignis, woran wir hier am Palmsonntag erinnert werden, ist so eine Vorschattung auf diesen Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar, erkennbar für alle, wenn er einzieht in Jerusalem als König, als Messias. Und wir sind vielleicht erstaunt oder verwundert und fragen, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass das Volk mit großer Begeisterung, mit großem Jubel Jesus zu oder entgegengeht, Jesus zujubelt, ihn willkommen heißt, große Erwartung und große Hoffnung in ihn setzt und 5 Tage später rief das Volk, kreuzige ihn. Wie kann das sein? Wie kann das die Stimmung so umschlagen, sich so wandeln in dem Volk? Ja, enttäuscht, Erwartungen vielleicht, falsche Vorstellungen. Was war's? Oder beeinflusst vielleicht von Stimmungsmachern, Propaganda von den Führern des Landes. Ja. Und ich wurde so erinnert, kommt das nicht auch in unserem Leben manchmal vor? Was geschieht mit dir, wenn Jesus deine Vorstellungen nicht erfüllt? Wenn Jesus anders handelt, als du es dir vorgestellt hast? Als du es dir wünschst? Fangen wir vielleicht auch an mit Zweifeln. Ist er wirklich der, der uns helfen kann? Ist er wirklich der Messias? Zunächst waren sie ja begeistert und wir sind auch manchmal zunächst begeistert von Jesus, loben ihn und preisen ihn, wollen alles Mögliche für ihn tun, weil wir große Hoffnung in ihn gesetzt haben oder setzen. Ja. Weil er sich so offenbart, wie wir uns das vorstellen. Aber dann kommen auch Zeiten in unserem Leben, da verstehen wir das Handeln nicht oder das Nichthandeln Jesu oftmals nicht. Das Nicht-Eingreifen nach unseren Vorstellungen, was er eigentlich tun müsste, dann sind wir enttäuscht. Und er ist nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Was passiert dann mit uns? Wo ist der König, der siegreich unser Blatt wendet? Enttäuschung, vielleicht sogar Zweifel machen sich dann breit. Nein, wir rufen nicht, kreuzigen ihn, das nicht. Ja, aber wir ziehen uns zurück, schmeißen hin, sind frustriert, keine Hoffnung mehr. Auch wir, so glaube ich, machen manchmal unseren Jubel für den Herrn abhängig von dem, wie es uns geht, von dem, wie wir gerade Gott erleben, von dem, was er für uns tut oder eben nicht tut, aber sich so gibt, wie wir ihn erhoffen, so eingreift, wie wir das gerne hätten. Und zudem gibt es auch in unserer Zeit Stimmungsmacher. Wisst ihr das? Auch in unserer Zeit gibt es Stimmungsmacher, Meinungsformer. Ja? So und so muss man denken. Und so hat das Volk zu reagieren. Und ich denke, das war auch damals Manipulation. Ja? Themen wie Corona zum Beispiel, Klima, Gender. Ja? Du kriegst vorgesetzt, wie du zu denken hast, was du für Meinung anzunehmen hast, sonst bist du der Außenseiter, der Böse. Aktuell vielleicht auch, wie man über Israel zu denken hat. Ja. Und auch da schwappt langsam die Stimmung, ihr Lieben. Da werden Meinungen, Ansichten geformt. Aber das Schöne ist, wenn Jesus in unseren Herzen regiert. Das ist der Unterschied, ihr Lieben. Wenn Jesus in unsere Herzen einziehen darf, so wie damals in Jerusalem, wenn Jesus unser Herz regiert, der eingezogen ist, wenn er durch den Heiligen Geist in uns wohnt, dann lebt er in uns und will durch uns in diese Welt hineinwirken. Und dann prägt er unser Denken, unser Reden und unser Handeln. Stimmt das? Dann lassen wir uns nicht beeinflussen von den Stimmungsmachern. Ja. Und wenn das bei immer mehr Menschen geschieht, dass Jesus Christus in ihr Leben einziehen darf, dann ist der Jubel im Himmel viel, 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 viel größer als damals in Jerusalem. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.